Hallo, liebes Podcast-Volk, liebe Herde, liebe Menge, die ihr euch da versammelt habt an den Empfangsgeräten. Ich begrüße euch. Ich bin Simon, der Sprecher hier in meiner Funktion als Host dieses Podcasts. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier bei Tischlein. Deck dich, Folge 75. Kurz nochmal das Datum genannt. Heute ist Samstag, der 9. April. Denn es hat sich jetzt alles ein bisschen verzögert mit der Veröffentlichung der Folgen. Die ja, geschieht immer so circa zwei Wochen. Zwei Wochen liegen da meistens dazwischen, zwischen Aufnahme und Veröffentlichung, weil es sich jetzt zu viel angehäuft hat. Stand heute bin ich bei Folge 70, die ich veröffentlicht habe. Nun aber, das zeigt schon, dass da ein Exzess gibt in meiner Podcast-Jouissance. Aber der Exzess ist es ja laut Zizek, der überhaupt die Jouissance, die Lust, dieses Genießen aufrecht erhält. Das ist gestützt im Inneren von einem Exzess. Der Exzess der Leere, wie sein Buch heißt, dieses eine wunderbare Buch. Aber nun ja, das wollte ich hier nur nennen. Genau, dieses Buch kann ich hier auch kurz holen. Ich habe es hier im Regal und es ist ein wunderbares Buch, kann ich sagen. Vor allem das Format, das Aussehen gefällt mir. Es ist so groß, so fast schon DIN A4-artig. Ja, der Exzess der Leere. Gut. Weil, was ich gerade anmerken wollte, war, dass ich mich nicht sicher fühle. Was will ich eigentlich machen? Was ist eigentlich der Plan für meinen Podcast? Es gibt so viele Bücher, die in Frage kommen, vorzulesen heute. Und dabei ist das Vorlesen ja noch nicht mal das Beste. Besser ist es ja noch, frei zu reden, wie ich da merke. In Folge 71 zum Beispiel mit Lia, dieser Roman über Lia, ja, ich kannte das ja alles schon, fand ich deshalb ein bisschen langweilig alles, aber es trotzdem irgendwie wichtig, irgendwie war es doch richtig, das alles rauszubringen aus meinem geistigen Vorrat und euch zu überantworten, damit ihr darüber urteilt, über mich urteilt und so weiter. Aber was ich davor sagte, in den ersten 5 Minuten von dieser wunderbaren Folge und in den letzten 10 Minuten, das war ja extrem erhellend, extrem luzide, möchte ich da sagen, ja. Auch wenn ich mich ja nicht selber loben möchte, dass das ja weiterhin so ist, wie dieses deutsche Sprichwort da ausdrückt. Eigenlob stinkt. Ja. Da verwende ich natürlich immer gern Sprichwörter hier, damit meine Freundin sich das notieren kann. Sie lernt so gern deutsche Sprichwörter oder Sätze. Eigenlob stinkt also. Ja, deshalb sage ich, dass ja, dieser Podcast nicht dieses überragende Werk ist, als das ich ihn manchmal bezeichnet habe, sondern mein wirkliches Werk ist eben auch hier als Autor, so wie ich mich da versucht habe, Folge 71. Und wo ich auch heute weitergearbeitet habe, wo ich mir gesagt habe, jetzt mach da mal weiter mit Lia, diese Figur weiter ausarbeiten, skizzieren, schraffieren, kolorieren, den Lokalkolorit einbauen aus Argentinien oder wo auch immer sie da auf der Reise ist, in diesem fiktiven Roman. Genau, und das habe ich gerade schon gemacht und 500 Wörter geschrieben bekommen. Ja, 500, 600, das ist so normal, sage ich mal. Danach kann man sich zurücklehnen und sagen, jetzt ist das Tagwerk vollbracht, weil ich hatte da nun mal gelesen von Hemingway, der eben Alkoholiker war und sehr gerne getrunken hat, schon morgens angefangen hat. Er hatte sich nur dieses Ziel gesetzt, irgendwie 350 Wörter am Tag zu schreiben. Das hat er vormittags gemacht und dann war schon gut. Um 3 Uhr Nachmittag hat er sich dann seinen Drinks gewidmet und Pferderennen geschaut oder sowas. Ja, aber ich weiß nicht, warum Hemingway so wenig sich zufrieden gegeben hat. Also selbst wenn man den Großteil des Tages lieber anderen Vergnügungen widmet, sage ich mal, 600 bis 700 Wörter sollten es schon sein. Und ja, vor allem in Argentinien auf meiner Reise hatte ich da ein gutes Tempo, einen guten Rhythmus gefunden in meiner Arbeit als Schriftsetzer. Ich setze das gesprochene Wort oder schreibe es. Naja, Schriftsteller natürlich heißt das korrekt, aber Schriftsetzer gefällt mir jetzt einfach besser. Der Schriftsetzer, also damals in Argentinien, ja, das ist auch schon wieder über einen Monat her, ist, da habe ich schon so 1000, 1500 Wörter am Tag geschafft. Nun, aber da will ich mich ja nicht zu sehr loben. Wichtig ist doch nur weiter zu schreiben. Wie Stendhal etwa sagte, der Schriftsteller, er hat immer auf die Inspiration gewartet. Dabei hätte ihm nur mal jemand sagen sollen, ja, schreib doch einfach, egal ob mit, ob ohne Inspiration, schreib einfach 2 Stunden am Tag und dann wirst du sehen, ob du Talent hast. Und Stendhal schrieb auch etwas sehr Interessantes über das literarische Talent, dass er sagte, ja, ist die Nachwelt, wird urteilen. Wir Schriftsteller können uns eigentlich nicht anmaßen, über unsere Kollegen zu urteilen. Denn ja, wer weiß, wir probieren hier halt aus. Das ist alles experimentell, sagte er auch in seinem Buch über die Liebe. Und ja, erst danach wird man eben sehen, was sich dann doch erhält, so wie Stendhals Werk sich jetzt dann doch erhalten hat und jetzt so einer der größten Schriftsteller ist oder als solcher gilt in gebildeten Kreisen. Größten Schriftsteller, zumindest des 19. Jahrhunderts. Stendhal, also wie Stendhal, diese deutsche Stadt im Osten. Stendhal, Stendhal. Stendhal hatte sich eben genannt, aus Bewunderung für einen deutschen Gelehrten, Winkelmann, glaube ich, deutschen Historiker oder irgend sowas. Aus Bewunderung für seine Schriften benannte er sich dann nach seinem Geburtsort. Genial, dieser Mann. Also dieser Stendhal. Nun aber, auch mein Name ist übrigens ein geografischer Ort. Ein sehr bemerkenswerter Ort in Ostdeutschland. Sehr, sehr bewundernswert. Mein Bruder, mit der ganzen Familie waren wir mal dort, weil wir unseren Wurzeln auf die Spur kommen wollten. Und mein Bruder, er ging sogar so weit in seiner Heimatliebe, dass er den Boden geküsst hat. Kurz vor unserer Abfahrt noch hat er den letzten Eindruck von diesem wunderbaren Ort mitgenommen und einfach den Boden geküsst. Ob es ihm gut bekommen ist, weiß ich nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Bisschen Schmutz, bisschen Dreck, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Und dieser Satz ist übrigens von Nietzsche, wenn ich mich da nicht irre. Ein sehr schöner Spruch. So ist es doch. Ja, auch ich habe hier wieder mein Laster, mein Matecito, der vielleicht nicht ganz gesund ist. Oder in diesen rauen Mengen genossen zumindest. Ja, 1 oder 2 Liter am Tag trinke ich davon. Ja, aber bringt mich ja nicht um, also macht es mich nur stärker. Nun aber wollte ich noch mal kurz dieses Problem ausführen, vor das ich mich gerade gestellt sah, was mich übrigens an Folge 18 erinnert hat, eine wunderbare Folge, vor etwa einem Jahr aufgenommen. Ja, da bin ich auch hier auf und ab getigert in meinem Zimmer, hatte das Hegelbuch noch in der Hand, Hegel, die Phänomenologie des Geistes, und da habe ich dann etwas erwähnt aus der Vorrede, aber es war auch so, dass ich dann nicht wusste, ja, aus diesem Buch könnte ich noch was sagen, aus diesem, welches will ich eigentlich nehmen, dann hatte ich 4 Bücher aufgestapelt und ja, jetzt ging es mir wieder so. Auf jeden Fall haben wir ja also Flashback, denn wir müssen vorankommen mit dem Klimawandel. Es ist eben auch dieses Thema, was mich interessiert, ja, aber was nicht genuin, was jetzt nicht über die letzten Jahre mein genuines Interesse war, sondern da war eher dieses Interesse, mich da lustig zu machen über diese anderen Podcasts, die diese Klimakrise so extrem priorisieren und sagen, das ist das Dringlichste, wie es im Aufwachen-Podcast hieß. Tja, das ist das Wichtigste und es darf jetzt keine kognitive Kapazität freigegeben werden für andere Themen, denn es ist ja ganz physikalisch, meteorologisch klar, diese Luftströmungen, diese Meerestemperatur etc., alles ganz klar messbar auf einer Skala hier. Da können wir das ablesen und selbst als Soziologe denkt man sich dann noch, ja, das ist realer als meine soziologische Analyse der Gesellschaftsstruktur. Was gibt es da für Schichten? Wie funktioniert das zwischen Staat, Regierung und Gesellschaft? Oder wie? Ja, da sagt sich der Soziologe, uff, das kann ja gar nicht stimmen. Die Zahlen, die geben es an. Also hier auf der Skala zeigt uns an, Temperatur steigt, Klimawandel ist extrem wichtig. Ja. So sage ich also, mache ich mich hier weiterhin darüber lustig, über diese lächerliche Haltung. Den Klimawandel als das alleroberste Problem der Menschheit zu proklamieren. Ja, ist einfach lächerlich, ist einfach, aber egal. Trotzdem ist es ja ein reales, relevantes Problem, das man auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen darf. Deshalb widme ich ihm ja, wie ich meinte, obwohl es eher kontraintuitiv ist. Aber weil ich auch sehe, wie viel Zugkraft dieser Diskurs schon gewonnen hat. Aber wir müssen eben schauen, wie Flassbeck auch hellsichtig schreibt, ist das Klimathema ja schon zum Beispiel, ja, ich denke nur gerade an die anderen Bücher, die ich noch hatte, aber okay, dann eben erstmal das. Zum Beispiel in Brasilien, in den USA unter Trump schon ganz unter den Teppich gekehrt worden. Und es wird komplett geleugnet, wie Flassbeck da schrieb, den Konflikt zwischen einer zukunftsgerechten Entwicklung und billiger Energie, wird den leugnen diese neuen aufstrebenden, meist rechtspopulistischen Parteien oder Wahlkämpfer oder Präsidentschaftskandidaten wie Bolsonaro und Trump, leugnen das einfach. Und ja, das geht einfach so durch und die werden dann gewählt, weil die Leute eben es auch zu Recht satt haben mit diesem Klimadiskurs, ja, der jetzt die letzten 2 Jahre durch die Pandemie natürlich nicht mehr so extrem präsent war und uns auf uns eingehämmert hat. Aber trotzdem völlig richtig dazu sagen, nee, das geht mir auf den Sack. Das habe ich satt. Sagt Flassbeck, also da wäre es ja besser. Man könnte es schaffen, dass man also diesen Konflikt durchaus ernst nimmt und sagt, ja, wir können hier billige Energie haben und weiterhin die Kohle verheizen etc. Und das ist billiger, als jetzt ein Energienetz aufzubauen mit erneuerbaren Energien. Das ist dann kompliziert, ist irgendwie die Windkraft nach unten in den Süden hier zu transportieren. Und wo Stefan Weil, der Ministerpräsident Niedersachsens, dann ja meinte, okay, ja, dann dann soll die Industrie doch einfach in den Norden kommen. Komm, bauen wir das alles ab hier im Süden, dann müssen wir da auch keine Stromleitung legen, aber einfach die Industrie dann im Norden. Aber okay, ja, wie dem auch sei, jedenfalls gibt es da diesen Konflikt, ja, die zukunftsgerechte Entwicklung. Wäre schon gut, wir würden mehr von diesen fossilen Energieträgern wie Öl und Gas in der Erde lassen oder sie später verheizen, dass nicht alles auf einmal da rausgeblasen wird und sich ja, die Atmosphäre so extrem aufwärmt. Aber gleichzeitig sind sie eben so billig, ja. Und jeder kauft doch gern billig ein, so auch ich vorher hier im Edeka. Nun aber, wäre es also besser, das nicht zu leugnen, sagt er. Aber durch diesen wissenschaftshörigen Diskurs, durch diesen quasi religiösen Diskurs der Klimabewegung, die Wissenschaft als die heilige Kuh ihrer Zeit setzt, in der man sich vereinigen solle, gegen die bösen, dummen Trump-Anhänger und Klimawandelleugner. Mit so einem Diskurs verstärkt man es dann eher noch, dass die Leute dann sagen, nee, jetzt habe ich die Schnauze davon voll und wähle sogar noch einen Präsidenten, der das komplett ignoriert oder wie Bolsonaro komplett noch den Amazonas abholzen will, obwohl man auch weiß, ja, das wird irgendwie dem Ökosystem nicht so gut tun. Wäre doch schön, wenn da alles im Gleichgewicht bleiben könnte. In Peru auch, ist ja auch der Amazonas-Regenwald schon. Und in anderen Ländern auch, nicht nur in Brasilien. in sechs verschiedenen, über sechs verschiedene Länder erstreckt sich der Amazonas. Nun aber, vielleicht lesen wir dann hier einfach mal am besten in Flassbeck rein. Das ist ein diffiziles Thema, wo ich ja auch nicht zu weit gehen will und hier die Klimaradikalen noch ganz enttäuschen will, dass sie sich von mir abwenden und meinen Podcast gar nicht mehr hören wollen, wenn ich hier so polemisch bin. Machen wir deshalb hier los bei Punkt 2 von Kapitel 2. Geht jetzt sehr positiv, optimistisch los. Hat doch ganz gut geklappt mit der Energiewende. Welches Energiewunder? Wunder, ja, zur Jahrhundertwende. Also ich weiß nicht ganz, das war also schon zur Zeit von Rot-Grün, genau, wie es damals immer hieß im Aufwand-Podcast, dass damals die Solarindustrie so stark war und man sie dann hat eingehen lassen, nicht mehr subventioniert hat, die Subventionen hat auslaufen lassen, gerade dann, wo sie auf eigenen Füßen stehen konnte und halt immer noch klar die Subventionen gebraucht hat, aber wo Deutschland ja schon Weltmarktführer war. Und dann ist das einfach eingegangen. Eine sehr schöne Verschwörungstheorie hatte ich da genannt in Folge 20, warum man das zugelassen hat auf politischer Ebene, durch Druck von anderen größeren Konzernen. Da gab es mal einen höheren Kommentar im Aufwand-Podcast, die ich jetzt nicht mehr ganz im Gedächtnis habe, aber den ich gehört habe, wenn ich in Griechenland war und dort gereist bin. Da war ich gerade in einem wunderbaren Garten mit Orangenbäumen oder was, ja, irgend sowas. Da irgendwie gegärtnert, ja, so als Gärtner. Habe ich mich da verdingt, wie es so schön heißt. Aber da wollen wir jetzt nicht abschweifen, nicht vom Ästchen aufs Stöckchen kommen, sondern fließen hier rein in den Flassbeck'schen Text. Aber gab es nicht das deutsche Energiewunder, werden viele fragen. Gab es nicht schon zur Jahrhundertwende oder Jahrtausendwende ein Land, das sich aufgerafft und viel Geld in die Hand genommen hat, um klimaneutral zu werden? Kann das deutsche Modell die Welt nicht retten? Die Antwort ist nein. Richtig ist, dass man viel Geld in die Hand genommen hat. 1 Billion Euro hat die Energiewende gekostet, sagen Kritiker und Befürworter einhellig. Doch was heißt das? Richtig ist zunächst, dass die Energiewende viel gekostet, aber auch viel gebracht hat. Der Verbraucher hat hohe Stromkosten stemmen müssen, aber in der Gesamtwirtschaft sind die Kosten der einen Seite immer die Erträge der anderen Seite. Unternehmen und Arbeitnehmer in den begünstigten Branchen haben auch in Höhe von 1 Billion mehr Umsatz erzielt und es entstand womöglich etwas, was die Volkswirtschaft zukunftsfähiger machte. Wo ist das Problem? Ja, sehr schön hier. Da will ich nur kurz auf meinen konservativen Freund verweisen. Von ihm habe ich das übrigens mit Weil, diesen Spruch, den Stefan Weil macht, auf den kommt er, dieser konservative Freund, immer wieder zurück und echauffiert sich darüber, dass er uns hier die Industrie aus dem Süden wegnehmen will. Aber egal, er würde dann hier nur sagen, ja, das ist ja alles zu teuer, die Stromkosten, da sind unsere deutschen Konzerne nicht mehr wettbewerbsfähig, was sollen die machen gegen die französischen Konzerne, die mit Atomstrom heizen können, etc. Aber nein, Flassbeck sagt ja sehr klarsichtig, die Kosten des einen sind immer die Erträge des anderen. Ja, da muss der Verbraucher mehr zahlen, auch die Energieunternehmen oder die Industrieunternehmen in Deutschland müssen halt für die Energie mehr aufwenden, ja. Aber ja, zum Beispiel bei der Lohnentwicklung haben sie weniger Kosten im Vergleich zu Frankreich, dass eben dieses Thema mit den zu geringen Lohnstückkosten in Deutschland im Vergleich zu Frankreich, was das Grundproblem, Kernproblem der Eurozone ist. Aber egal, nur sind diese Kosten nichts, was uns nur belastet, sondern ja, den einen belastet, der es dann ausgibt, aber dem anderen kommt es ja zugute. Diese neuen Unternehmen, die dann subventioniert werden oder von diesen höheren Stromkosten profitieren, nehmen diese 1 Billion Euro insgesamt ja auch ein über alle diese innovativen Unternehmen verteilt und dadurch entsteht ja auch also neues Einkommen. Die Frage ist halt, führt uns das in die richtige Richtung? Wird dadurch eine Branche gestärkt, die irgendwie strategisch unserem Ziel entspricht? Ja, das wäre hier der Fall, wenn wir uns da entkoppeln wollen von der fossilen Energie. Dann wäre das ja richtig, hier die Solarbranche zu stärken. Wo ist das Problem? Fragt er hier. bei dem Text. Das Problem ist auch hier, dass die meisten Menschen, einschließlich der Politiker, die Marktwirtschaft, in der wir leben, einfach nicht verstehen. Da erlebte Deutschland eigentlich ein Klimaschutzwunder, nämlich die rasend schnelle Umstellung von fossiler auf erneuerbare Energie. Aber statt zu jubeln, waren fast alle erschrocken und überlegten fieberhaft, wie sie diesen Zug in Richtung Zukunft schnellstmöglich stoppen könnten. Jenseits der Frage der Technik stand jedenfalls am Anfang eine gute Idee. Um bei der Energiewende voranzukommen, garantierte der Staat all denen, die in erneuerbare Energien investieren wollten, einen bestimmten Abnahmepreis für Strom, eine feste Einspeisevergütung. In einem solchen Fall kommt die Flexibilität der Marktwirtschaft sehr schnell zum Tragen, denn auf der Basis einer solchen Vergütung lässt sich gut rechnen. Folglich begann fast jeder, der Geld zum Investieren hatte oder sich leihen konnte, zu überlegen, ob er nicht irgendwo ein großes Dach habe, das man mit Sonnenkollektoren bedecken könne, oder eine Wiese auf einem Hügel, auf die ein Windrad passt. So wurden in Nullkommanichts Landwirte, Eigenheimbesitzer oder Restaurantbetreiber zu Stromproduzenten. Wunderbar, Deutschland ein Land von Alternativen und zudem noch klein- und mittelständischen Stromunternehmern. Ja, das finde ich sehr bewegend, wie er hier die Leistungsfähigkeit der Marktwirtschaft preist, wo wir natürlich als Kommunisten misstrauisch sein müssen. Aber prinzipiell ist ja richtig. Wenn man das richtig steuert, ja, dann kann man diese Anreize setzen. Das System, das ich definierte als eine Kombination von Anreizen und Zwängen, es gibt gewisse staatliche Zwänge. Klar, der Zwang, Steuern zu zahlen etc., Zwang zur Wehrpflicht wird jetzt wieder diskutiert, aber egal. Wichtiger sind ja sowieso die Anreize. Hier sagt der Anreiz ist einfach, dass der Staat dir einen bestimmten Abnahmepreis garantiert, also einen Preis, zu dem du deinen Strom verkaufen kannst. Und wenn der Markt das nicht hergibt, der freie Marktpreis, der da halt ermittelt wird aus Angebot und Nachfrage, ja gut, dann legt der Staat halt noch drauf, gibt er die Differenz. Das ist also ein sehr legitimes Mittel hier der Subventionen, wogegen sich die FDP dann sträuben würde, weil sie überhaupt nicht versteht, was eine Marktwirtschaft ist und dass die nur funktionieren kann mit einem starken Staat, der da Spielregeln setzt und Leitplanken vorgibt, dass die staatliche Ordnung, also auch die Marktwirtschaft, Marktordnung komplett zusammenbrechen würde ohne einen starken Staat, der da seine Beamten hat, dieses Beamten hier, die das alles verwalten und etc., da einfach seine Macht demonstriert, immer wieder durch die Bürokratie, durch seine Gesetze. Und, aber ja, ist auf jeden Fall bewegend hier. Landwirte, Eigenheimbesitzer, alle überlegen einfach, ja, da brauche ich nur, ja, nur mal schauen, ob ich ein Dach noch übrig habe und dann kann ich da investieren. Denn man kann eben gut rechnen. So, ja, wenn das alles frei wäre, frei vom Markt bestimmt dieser Preis, dann, wenn man ja unsicher und sagt, ja, der Strompreis ist jetzt so und so, da wird es sich schon rechnen. Aber was ist in 5 Jahren? Was könnte da sein, wenn jetzt alle hier wild noch in ihre Solarpanels ausbauen, dann wird es vielleicht viel billiger, viel größeres Angebot an Solarstrom. Vielleicht geht dann der Preis in den Keller, aber es lässt sich eben gut rechnen und deshalb braucht man für so einen Strukturwandel, für so eine Transformation eben diese staatlichen Eingriffe wie hier der garantierte Abnahmepreis. Aber weiter im Text. Natürlich gab es das nicht umsonst. Solange der Preis herkömmlicher Energie unter dem Preis liegt, zu dem man erneuerbare Energie erzeugen kann, muss jemand die Rechnung bezahlen. Das war hier der Stromkunde. Wer aus fossiler und atomarer Energie muss aber die Konsequenzen tragen. Man muss entweder die fossile und atomare Energie so stark verteuern, dass die erneuerbare Energie auf diese Weise wettbewerbsfähig wird, oder man muss die erneuerbare Energie direkt subventionieren. Wenn man sich an das Erste nicht rantraut, muss man das Zweite machen. Genau, entweder fossile verteuern oder eben die nachhaltigen vergünstigen durch Subventionen. Auf den Markt in Sachen richtiger und zukunftsfähiger Preisfindung zu vertrauen, ist dagegen auf keinen Fall sinnvoll, wie später zu zeigen sein wird. Interveniert der Staat jedoch konsequent beim Preis, macht also fossile Energie relativ zu den Erneuerbaren teuer, nennt man das, was dann hinten rauskommt, Strukturwandel. der ist ja gewollt, aber der kostet natürlich immer etwas in dem Sinne, dass die Kunden nicht mehr das gleiche wie vorher mit ihrem Geld kaufen. Folglich verlieren zwar viele Produzenten von alten Produkten, aber viele neue Anbieter gewinnen. Dass die großen Energiekonzerne das nicht gut finden, ist klar, aber warum sollten sich Politiker darum scheren, wo sie doch alle den Mittelstand lieben und die Energiewende das größte Mittelstandsförderungsprogramm aller Zeiten war? Ja, warum, kann ich hier nur kurz einschieben, weil natürlich im Wirtschaftsministerium so extrem viele Lobbyisten sitzen und man sieht, wie Habeck, den ich nicht mehr kritisieren wollte, aber ja, wie auch er da so beeinflusst ist mit dem Link, den ich da mal in die Shownotes packte von Jung und Naiv. Und ja, wie auch er sich da so extrem leicht lenken lässt, wie eine Puppe da von diesen ganzen Lobbyisten. Aber okay, weiter. Der Mittelstand, der eben nicht diese Art von Lobby hat, was ich auch anprangere als Angestellter eines mittleren Unternehmens. Diese großen Konzerne sind doch schon fast wie staatliche Tanker, die da durchs Meer steuern und staatlich noch ihre Gewinne garantiert bekommen und auf jeden Fall immer gerettet und abgefedert werden bei jedem Strukturwandel, weil sie einfach diese Verbindung ins Wirtschaftsministerium haben. Und da den Wirtschaftsminister schön zum Essen einladen, den schön pampern oder durch den Drehtüreffekt dem nachher einen Posten versprechen, nachdem er seine Karriere in der Politik beendet, das ist für die ja viel billiger, als diesen Strukturwandel dann zu verkraften. Nun aber weiter im Text. Aber das sind doch Subventionen, klagten einige Liberale. Natürlich sind das Subventionen. Ohne solche Subventionen kann es eine Energiewende nicht geben, weil ja nichts dafür spricht, dass der Markt von sich aus das Öl früh genug so teuer macht, dass die Wende rechtzeitig von allein kommt. Sehr wichtig hier. Das wird ein Punkt, der sich durchs Buch zieht. Wir müssen das Öl teurer machen, da einfach an der Preisschraube drehen. Nur wie kriegt man das hin? Öl teurer. Man lernt, die Marktwirtschaft ist ein ungeheuer flexibles System, das auch solche Herausforderungen wie den Klimawandel leicht bewältigen könnte. Wenn wir nur begreifen würden, wie sie funktioniert und wenn wir nicht vor der Lobbymacht einzelner großer Player immer wieder einknicken würden. Genau, und hier also mein Hinweis, dass das erste Problem, das wir da zu lösen haben, deshalb die Klimakrise nicht das Wichtigste ist, ist eben auf der politisch-ökonomischen Ebene, so wie die Ökonomie heute läuft, dieses freidrehende, völlig liberale System, wo der Staat nur dazu da ist, die Gewinne, die Profite zu garantieren und die anderen Länder, die quasi kolonialen, abhängigen Staaten im globalen Süden weiter in ihrer Abhängigkeit zu halten, damit sie nicht aufholen, wo die Politiker das nur verwalten und so intellektuell oder materiell geschmiert sind durch die großen Konzerne, da können wir auch kein wirkliches Problem lösen mit dem Klimawandel. Also wir haben hier ein größeres Problem mit dem politischen und dem wirtschaftlichen System. Ist der Preis für ein Produkt ausreichend stabil und gibt es vernünftige Finanzierungsbedingungen, investieren selbst solche Menschen in die Umwelt und in die Zukunft, die bisher keine Unternehmer waren und sich den Teufel um die Umwelt und die zukünftigen Generationen geschättert. Genau, auch das ist sehr schön. Ein Punkt, der Stefan gefallen wird im Aufwand-Podcast. In Folge 419 ging es zum Beispiel immer wieder darum, 419, diese Folge, wunderbare Folge, die ich hörte ja in Marokko auf meiner Reise im Januar 2020, kurz bevor ich meinen ersten festen Job dann antrat, zum 1. Februar. Und da hörte ich das noch, da an einem der letzten Tage, als ich da am Strand entlang spazierte, 419, und da ging es auch eben um BlackRock, dass BlackRock jetzt ankündigte, mehr in erneuerbare Energien zu investieren. Und Stefan sah darin eine Signalwirkung, sah darin wirklich die Zukunft, wie wir den Klimawandel bekämpfen können. Und Thilo eben eher schon auf einer kapitalismuskritischen Schiene, was ja richtig ist, sagte, das kann aber nicht die Lösung sein, dass wir jetzt auf die großen Unternehmen vertrauen, dass die das für uns lösen. Das war immer so ein Streitpunkt, ein Reibungspunkt, was, ich glaube, Thilo sehr wehgetan hat, dass Stefan hier so diesen großen, bösen Unternehmen, ja, die zu Recht natürlich einen schlechten Ruf haben, vor allem BlackRock, Blackwater, alles eigentlich gleich schlimm. Ja, das, glaube ich, war schwer zu schlucken für Thilo. Aber hier muss ich Stefan auch ein bisschen in Schutz nehmen. Richtig hat er da ja erkannt, dass zumindest ja, zumindest ist es realistischer, da von BlackRock noch die Lösung zu erwarten, als von der Politik, die derart inkompetent, derart, ja, also, das ist ja verlorenes Terror. Die Politik, auf die können wir hier nicht hoffen, dass die irgendwas zu Wege bringt. Also schon richtig zu sagen, ja, vielleicht kann es so gehen, dass einzelne Unternehmen dann halt Anreize setzen in die ein und BlackRock, das eben eine Investitionsfirma ist, überall investiert, ist eine der größten, der weltgrößte Aktieninhaber im DAX oder so, überall investiert mit 5% oder relativ großen Anteilen bei jedem Unternehmen, bei fast jedem im DAX. Nun aber, ja, genau, aber sehr wichtig hier, um Stefan in Schutz zu nehmen gegen Thilo, also dass man sich ja auch nicht um die Umwelt scheren muss oder um zukünftige Generationen. Wir können nicht sagen, dass wir diese Ideologie allen einpflanzen müssen und nur dann kann es klappen, sondern einfach staatlich durch Gesetze bindende Zwänge und Anreize die Rahmenbedingungen setzen und dann ist völlig egal, was der einzelne Unternehmer davon hält, von der Klimawende, sondern er weiß jetzt einfach, er kann damit Profit machen und dann investiert er auch damit. Und dann, ja, diesen Überbau, diesen ideologischen Kampf kann man sich eigentlich sparen. Diesen Kampf, den ich da so ausmache, der Klimawandel-Hysteriker in Anführungszeichen, die sich auf die heilige Wissenschaft berufen und der Klimawandel-Leugner, der Trump-Anhänger, die diesen Konflikt einfach leugnen zwischen Zukunft und billiger Energie. Nun kann man sich sparen, indem man sagt, ja, das ist unser Stand der Wissenschaft, darüber müssen wir jetzt nicht mehr diskutieren, das legen wir einfach zugrunde, das sind unsere Fakten, wer das nicht anerkennt, okay, aber wenn wir an die Macht kommen, dann setzen wir diese Gesetze darauf basierend durch. Und dann muss sich daran eben jeder halten. Und ja, da ist uns dann auch egal, was die dabei im Hinterkopf haben. Wichtig ist nur, sich an die Gesetze zu halten und dass da eben die richtigen Anreize gesetzt sind. Weiter im Text. Das geht allerdings nicht ohne den Staat. Wer auch bei Gütern von allgemeinem Interesse, öffentlichen Gütern, wie die Ökonomen sagen, wie der Eindämmung des Klimawandels, auf den Markt wartet bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Denn kaum jemand fragt alternative Energie nach, solange sie teurer als herkömmliche ist. Sehr wichtig hier, sagt er, es ist ein öffentliches Interesse, ein allgemeines Gut, öffentliches Gut oder allgemeines Interesse, den Klimawandel ein bisschen einzudämmen. Das ist eigentlich wie ein Konsumgut, ja, auch wie, was ich im Supermarkt kaufe, ist der Klimaschutz eigentlich auch ein Gut, das hergestellt werden muss, das halt auf ein bisschen andere Weise produziert werden muss, vielleicht dadurch produziert, dass wir die Industrie umstellen oder auf gewisse Produktionsverfahren verzichten, gewisse Mobilitätskonzepte erneuern. Aber es ist auch ein Gut, das man sich leisten muss, dass man natürlich was kosten wird, aber dass die Politik, wo die Politik einfach dafür sorgen muss, dass dieses Gut eingekauft wird, dass das hergestellt wird und dass wir das alle dann genießen können. Ein Umweltschutz und eine Klimaentwicklung, die zukunftssicher ist. Die Zukunft nicht so sehr gefährdet. Aber ja, weiter im Text. Zu viele Einspielen. Bleiben wir beim Text. Ja, niemand fragt alternative Energie nach, solange sie teurer als herkömmlich ist. Ja, okay. Zu wenig jedenfalls. Stimmt dagegen das Preisverhältnis von traditioneller und alternativer Energie und garantiert der Staat oder der Stromkunde durch staatlichen Druck dieses Verhältnis für einige Zeit, geht fast alles. Aber der arme Stromkunde und insbesondere die Armen stöhnen da einige, denen sonst die Armen und die Einkommensverhältnisse der Menschen vollkommen egal sind. Hier kommt ein altes Prinzip zum Tragen. Subjektförderung ist besser als Objektförderung. Das ist jetzt sehr wichtig. Es ist immer besser, die Menschen in ihren materiellen Voraussetzungen zu fördern, als in die Produktion einzugreifen, um etwas besonders billig zu machen. Wem die Armen am Herzen liegen und wer sie nicht besonders stark belasten will durch steigende Energiepreise, kann sie ja generell besser stellen. Dann können sie den höheren Strompreis auch bezahlen. Um es simpel auszudrücken, jeder Hartz-IV-Empfänger soll selbst entscheiden können, ob er ein höheres Transfereinkommen für höhere Heizungskosten ausgeben will oder ob er sich lieber am Energiesparen durch veränderte Verhaltensweisen, Stoßlüften, ein Pullover mehr, aktiv beteiligt und das zusätzliche Geld für andere Konsumgüter verwendet. Ja. Wichtig nochmal diese Formel hier hervorzuheben. Subjektförderung ist besser als Objektförderung. Es ist jetzt besser. Bei dieser Frage des Strukturwandels und wie federn wir den sozialverträglich ab? Ja, da stöhnen dann einige auf wegen den Armen. Diese Liberalen entdecken da plötzlich ihr Herz für die Armen. Und auch dieser konservative Freund, auch der würde so argumentieren, ja, da plötzlich liegen einem doch die Armen am Herzen, wenn man sagt, oh, die Spritpreise gehen aber in die Höhe. Wie sollen das sich die Armen noch leisten? Da sagt Flassbeck, nee, besser, wir greifen nicht ein in dieses Objekt. Das Öl, der Sprit, Benzin, das wäre dieses Objekt, das nicht fördern in dem Sinne, dass wir das subventionieren oder sagen, das müssen wir billig halten, damit sich das die Armen leisten können, sondern wir fördern die Subjekte, dass die materiell mehr zur Verfügung haben. Wir erhöhen Hartz IV massiv und dann kann man sich es auch leisten an der Zapfsäule, auch wenn es 2,50 kostet. Da ist ja noch sehr viel Spielraum, wenn man bedenkt, was dabei an Steuern da ist und dass der reale Ölpreis heute eigentlich nicht höher ist als in den 70ern. Jetzt vielleicht durch den Krieg ist er ein bisschen gestiegen, aber worauf Flassbeck auch zurückkommt, der Ölpreis ist überhaupt nicht so hoch. Er ist eigentlich gleich seit den 70ern immer. Also in der Ölpreiskrise, damals mit dem Ölpreisschock, da war er schon mal deutlich höher real gerechnet. Also wenn man die Inflation etc. rausrechnet. Naja, also besser die Subjekte fördern und denen einfach mehr zur Verfügung stellen, um darauf auf diese steigenden Preise zu reagieren. Ja. Man kann Hartz IV kräftig aufstocken, die Steuern für Geringverdiener senken, einen deutlich höheren Mindestlohn einführen. Ja, zum Beispiel in der Schweiz kann ich hier nur kurz anmerken, Mindestlohn über 20 Franken. Das müsste man sich also trauen, was sich diese erbärmliche Linkspartei eben auch nicht traut und dann gerade mal 1 Euro mehr fordert als die SPD. Einfach diese Partei ist nur noch zu verachten, zu hassen und egal. Weiter im Text. Deshalb ja auch Oskar Lafontaine jetzt richtigerweise ausgetreten. Auch Lafontaine, ein Politiker, den ich bewundere. Aber weiter. Statt Milliarden in der Rentenversicherung zu horten, für die man keine vernünftige Anlagemöglichkeit findet, ist es allemal besser, auf diese Weise den zukünftigen Generationen tatsächlich eine große Bürde von den Schultern zu nehmen. Wer das ablehnt, macht sich vollkommen unglaubwürdig, selbst wenn derjenige glaubt, dass man Anreize zur Arbeitsaufnahme durch Hartz IV, nämlich mittels eines gehörigen Abstands zu den Durchschnittseinkommen, braucht, um die Arbeitslosigkeit zu senken, ist es weder gerechtfertigt, wegen der Energiewende die Lebensverhältnisse der unteren Einkommensgruppen noch einmal zu verschlechtern, noch die Energiewende zu gefährden, weil man ja für einen Ausgleich der zusätzlichen Belastung bei den betroffenen Subjekten sorgen muss, um beide Klippen gleichzeitig zu vermeiden. Er sagt hier also, in der Rentenversicherung werden Milliarden einfach gehortet, einfach so aufgespart, ohne dass das einen Sinn hat. Da wäre es also besser, die Subjekte heute zu fördern durch verschiedenste Maßnahmen, wie gesagt, Mindestlohn, Steuern für Geringverdiener senken, Beiträge zur Sozialversicherung etc. Und dann sagt er hier, aber es ja, zerlegt er einfach diese liberale Argumentation. Das ist sehr interessant, aber muss ich jetzt nicht nochmal nachzeichnen, lesen wir einfach weiter. Von der Sache Klimawandel her absolut unangemessen ist es, die Strompreise wieder zu senken. Selbst wenn das stromintensiv produzierenden Industrien oder den großen Stromkonzernen gefallen würde, die vor allem fossile und atomare Energie erzeugen. In Deutschland kann auch zunehmende Verdrängung stromintensiv produzierender Unternehmen kein Argument gegen steigende Energiepreise sein. Deutschland hat sich ja aufgrund geringer Lohnsteigerungen, die maßgeblich durch staatlichen Druck zustande kamen, in den letzten 10 Jahren gegenüber anderen Ländern gewaltige Vorteile verschafft. Letzten 10 oder 20. Da kann man ja nicht jeden anderen Bereich auch noch herausgreifen und sagen, auch da dürfen wir auf keinen Fall an Wettbewerbsfähigkeit verlieren.
Deutschland muss sogar, wie viele Analysen von Friederike Spieker und mir gezeigt haben, insgesamt über die Zeit wieder an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Wenn das dann im Bereich stromintensiver Unternehmen stattfindet, nutzt das dem Klima zwar auf der globalen Ebene wenig, befördert aber den Abbau der massiven Handelsbilanzungleichgewichte in der Welt. Für Länder, die insgesamt weniger wettbewerbsfähig sind, ist aber selbstverständlich die Drohung von Unternehmen, bei steigenden Energiepreisen abzuwandern, nicht von der Hand zu weisen. Daher nützt die deutsche Energiewende dem globalen Klimawandel bisher wenig bis gar nichts, weil die Markträumung durch fallende Preise im Prinzip dafür sorgt, dass der deutsche Minderverbrauch fossiler Energie durch den Mehrverbrauch an anderer Stelle ausgeglichen wird. Deswegen braucht man internationale Vereinbarungen über die Preise fossiler Energie oder alternativer Energie, wenn man wirklich etwas erreichen will bei der Verminderung der Geschwindigkeit des Klimawandels. Dass man ohne weiteres einen globalen Strukturwandel in die richtige Richtung erreichen könnte, wenn sich die Staatengemeinschaft einig wäre, zeigt das deutsche Beispiel jedoch immerhin. Die kritische Frage ist allerdings, ob die Technik, die von Deutschland massiv gefördert wurde, wirklich die ist, mit der man auf Dauer und global die fossilen Energieträger ersetzen kann. Denn eine Energiewende zu fördern ist das eine, die richtige Energiewende zu finden ist etwas ganz anderes. Genau. Und im Folgenden stellt er dann das in Frage mit der Sonnen- und Windenergie, was ich dann schon erwähnte in Folge 61, die ich Licht ausnannte. Ja, dass es eben Dunkelflauten und Windstille gibt, wo dann die Leistung dieser Sonnen- und Windenergieerzeugung deutlich runtergeht, auf etwa 1 oder 2% der Spitzenleistung sinkt. So über eine Dunkelflaute von 2-3 Tagen mal hinweg, und das müsste man natürlich ausgleichen. Also ja, was passiert dann, wenn wir zu 100% umgestellt haben auf Erneuerbare, aber dann kommt halt so eine Dunkelflaute, dann gibt es halt keinen Strom mehr für ein paar Tage. Das ist halt das Problem in diesem Konzept, sagt Flassbeck, wo es keine technische Lösung gibt bisher, keine genügend großen Speicherkapazitäten oder Pumpkraftwerke, wäre natürlich was, wo man das Wasser dann hochpumpen kann an einem Staudamm und dann speichert man das so. Das finde ich ein sehr interessantes Konzept physikalisch gesehen. Klar geht dann sicher auch viel Energie verloren. Aber sehr interessant auf jeden Fall, dass man sagt, wenn man hier überschüssige Energie hat an einem sonnenreichen und windreichen Tag, dann kann man das darin investieren, einfach Wasser hoch zu pumpen, ein Gefälle zu überwinden. Und ja, dann hat man das Wasser halt da in einem Staudamm und dann in der Dunkelflaute könnte man das ganze Wasser ablassen und dadurch ja die Energie so hydrodynamisch erzeugen, dass das Wasser da runterfließt und die Turbinen andreht und so weiter. Ja, aber das sind technische Lösungen, die aber nicht reichen auf einer ganzen nationalen Ebene. Also dadurch können wir es wohl sicher nicht ausgleichen, zumindest sind da noch keine, ist diese Technologie noch nicht in Sicht, dass man damit wirklich den Strom, den Energiebedarf für mehrere Tage speichern könnte. Aber ich glaube, an der Stelle können wir vielleicht mal stehen bleiben dann. Was in den letzten Absätzen, was er da schrieb, war extrem lehrreich. Analysen von Friederike Spieker, die ja diesem Podcast übrigens den Namen gegeben hat, Tischlein deck dich, aber das nur am Rande. Diese Analysen, sagt er, zeigen, dass Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit verlieren muss. Das war also nur noch mein Argument von vor, wo ich den konservativen Freund zitierte. Ja, dass es lächerlich ist zu sagen, Deutschland dürfe auf keinen Fall an Wettbewerbsfähigkeit verlieren durch steigende Energiepreise. Weil das ist ja genau das deutsche Prinzip seit Beginn des Euro gewesen, dass man seine Nachbarländer betrügt, die auslaugt und ausziert durch Dumpinglöhne, durch fallende Lohnkosten und dadurch die Unternehmen nach Deutschland lockt. Also da sich auf Kosten seiner Nachbarländer bereichert und ja, die einfach ausraubt sozusagen. Ein Raubzug unglaublichen Ausmaßes, wo dann die Leute in Italien arbeitslos werden und darunter zu leiden haben. Und ja, da jetzt zu sagen, aber jetzt dürfen wir nicht mal an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, ist natürlich lächerlich. Deutschland muss es sogar, sagt er hier, auch wenn das nicht direkt mit dem Klima zu tun hat, wäre es doch gut, um diese Handelsbilanzungleichgewichte auszugleichen, dass Deutschland also auch wieder in Richtung von Null kommt. gleich viele Importe und Exporte. Ja, aber da sagt er, ja, für Deutschland okay, aber für Länder, die insgesamt weniger wettbewerbsfähig sind, für Entwicklungsländer, da ist diese Drohung schon richtig, dass Unternehmen dann abwandeln könnten bei extrem steigenden Energiekosten. Hier in Deutschland nicht so, also wir sind so hoch entwickelt, ja, wir können uns das schlicht und einfach leisten. Selbst wenn diese Unternehmen dann abwandern würden, das kann man auffangen, diesen Strukturwandel, oder ja, dann würden sie sowieso nicht abwandern, denn Deutschland ist ein großer Markt, hat viele Verbraucher auch, viel Reichtum. Also irgendwie müssen diese Unternehmen auch hier sein. Aber ja, wie dem auch sei, sagt er, für andere Entwicklungsländer natürlich ist diese Gefahr real, steigende Energiepreise. Und dann wandern die Unternehmen ins Nachbarland ab und sagen, ja, die legen da nicht so viel Wert auf Klimaschutz, also ist doch viel billiger hier. Was kann man da also tun, sagt er, das ist halt das Problem. Dieses einzelne Vorbild Deutschland hilft da nicht wirklich weiter. Denn klar, jetzt haben wir hier vielleicht weniger Öl verbraucht, aber die Markträumung heißt einfach, dass der Markt komplett leergefegt, geräumt wird. Der Ölmarkt, der weltweit, wird ja trotzdem weiterhin geräumt. Das heißt, da, das, was die Saudis oder die Venezolaner aus dem Boden oder aus dem Meeresboden da holen, das wird ja auch irgendjemand kaufen. Da gibt es ja auch einen Bedarf. Das heißt, Deutschland verzichtet da halt auf einen Teil, das zu kaufen, aber dann ja, kauft es halt jemand anderes. Also das ändert am Gesamtoutput nichts. Und deshalb, sagt er, ist halt das Problem, wir bräuchten ja eine internationale Kooperation, eine Vereinbarung, die natürlich weit über Paris hinausgeht, zu sagen, wie, ja, was machen wir jetzt mit dem Ölpreis, wie steuern wir die Menge des geförderten und des verkauften Öls weltweit. Da müsste man ansetzen, dass man da Kompromisse findet und nicht diesen kleinteiligen Klimaschutz wie in Paris, dass jedes Land sagt, ja, die und die Maßnahmen, bla bla bla, ja, und sich dann noch nicht mal daran hält. Natürlich ist noch nicht mal das irgendwie verbindlich etc. Aber ja, wichtiger wäre hier das große Rad also zu drehen. Die Saudis zum Beispiel oder den Russen zu sagen, ja, wir zahlen euch vielleicht einen Ausgleich dafür, dass ihr euch verpflichtet, jährlich nur noch eine bestimmte Menge Öl zu fördern und eben nicht mehr als das. Oder dass ihr sogar von euren Ölreserven, die man so ungefähr abschätzen kann, dann die Hälfte im Boden lassen müsst oder zumindest für dieses Jahrhundert, für die nächsten 100 Jahre, die nicht antasten dürft, sondern erst danach. Irgendwie müsste man da solche Lösungen also finden, um einfach die Rohstoffe im Boden zu lassen, dass man sagt, die dürfen nicht verbrannt werden. Das muss das Ziel sein und dazu braucht es einen steigenden Preis des Öls, denn dadurch werden die ölintensiven Güter also teurer und andere Güter werden relativ gesehen billiger. Da müssen wir also das große Rad der internationalen Politik drehen. Aber ja, da sind wir natürlich weit entfernt heute davon. Aber jetzt kann ich diesen Text, glaube ich, mal sein lassen. Es ist extrem interessant, ja, wie ich da immer wieder eingreife in den Textfluss, wie es uns immer wieder dahin zieht. Verstehe ich gar nicht, was hat dieser Text an sich, was macht er mit mir. Aber was macht der Text mit mir? Das ist ein gutes Stichwort, um hier zu Rajuela, zu Cortázar zu kommen. Claro, chicos, ahora vamos a leer. Julio Cortázar, el autor famosísimo argentino que admiro muchísimo, más que Borges, que leí en el colegio que no me gustó tanto, ese Borges. Pero heute lesen wir weiter bei Cortázar, weil es mir so gefallen, auch letztes Mal, was ich da vorlas, das Mädchen mit der Socke, dass sich die Socke richtet, was, ja, das war so erotisch. Dieser Text, obwohl es eigentlich eine Philosophieabhandlung war. Aber ich glaube, das kann ich noch vorlesen und dann auch schon Schluss machen. Für heute halte ich mich im Zaum. Ja, Beherrschung hier. Die wirkliche Kraft, die wirkliche Potenz ist es doch auch, die eigene Kraft im Zaum zu halten oder sie richtig dosiert einzusetzen. Ja, mit diesem fast schon medizinischen Worten kann ich dann hier den Schlussteil einläuten. Ah, immer noch keine Glocke, aber lesen wir also rein in Rajuela. Da hatte ich mir aufgeschrieben Kapitel Numero
71. Hm. 71. Morellian. Ja, Morelli ist hier in diesem Buch nur ein fiktiver Autor, ein alter Ego von Cortázar, der nach dem absoluten Werk strebt, worin sich Philosophie und Literatur vereinigen. Ein Werk, das einfach alles behandelt und ja, der immer nur so Fragmente zurücklässt, dieser Autor. Und immer wieder gibt es Kapitel, die damit überschrieben sind mit Morellian, das eine Art morellianische Übung ist. Nun gut. Da lese ich rein. Was hat es im Grunde auf sich mit dieser Geschichte, dass wir ein tausendjähriges Reich, einen Garten Eden, eine andere Welt finden wollen? Alles, was in diesen Zeiten geschrieben wird und lohnt, gelesen zu werden, hat mit Nostalgie zu tun. Ein Arkadienkomplex, Rückkehr in den großen Uterus, Back to Adam, Le Bon Sauvage und kein Ende. Le Bon Sauvage heißt also so viel wie der gute Wilde. Verlorene Paradiese, verloren, weil ich ohne Licht in alle Ewigkeit dich suche. Also auf zu den Inseln, vergleiche Musil, oder zu den Gurus, falls man das Geld für einen Flug Paris-Bombay hat. Oder man greift einfach nach einer Kaffeetasse und betrachtet sie von allen Seiten, nicht als Tasse, sondern als Beweis für die unermessliche Absurdität, in der wir alle stecken. Glauben, dieser Gegenstand sei nichts weiter als eine Kaffeetasse, wenn schon der schwachsinnigste Zeitungsmensch beauftragt, uns in wenigen Worten die Quanten, Planck und Heisenberg darzustellen, sich abquält in dem Versuch, uns auf drei Spalten zu erklären, dass alles vibriert und zittert und wie eine Katze auf der Lauer liegt, um einen Riesenkobalt- oder Wasserstoffsatz zu machen, bei dem am Ende wir alle Viere von uns strecken werden. Man muss schon sagen, eine ziemlich ordinäre Art, sich auszudrücken. Die Kaffeetasse ist weiß, der gute Wilde ist braun. Planck war ein großartiger Deutscher. Dahinter, immer dieses Dahinter. Allmählich muss man einsehen, dass es der Schlüsselgedanke modernen Denkens ist. Das Paradies, die andere Welt, die mit Füßen getretene Unschuld, die man dunkel und unter Tränen sucht. Das Land Hurgalia. Wir alle suchen es auf die eine oder andere Weise. Wir alle wollen die Tür aufmachen und spielen gehen. Und gar nicht so sehr um des Garten Edens willen, sondern bloß um die Düsenflugzeuge hinter uns zu lassen, das Gesicht Nikitas oder das von Dwight oder von Charles oder von Francisco, das Aufwachen durch den Wecker, das sich anziehen je nach Wind und Wetter. Hier noch kurzer Einschub, hier nennt er natürlich die Politiker dieser Zeit, das Buch 1963 erschien. Nikita Khrushchev, damals Präsident der Sowjetunion, Dwight D. Eisenhower in den USA, Charles de Gaulle, Francisco, weiß ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich Argentinien oder sowas. Francisco. Das Aufwachen durch den Wecker, das sich anziehen je nach Wind und Wetter, die mit Fußtritten in den Hintern erworbene Pensionierung, 40 Jahre, die Hinterbacken zuklemmen, damit es weniger wehtut, aber es tut trotzdem weh. Die Schuhspitze dringt jedes Mal etwas tiefer ein. Bei jedem Tritt bohrt sie sich ein wenig mehr in den armen Hintern des Kassierers oder des Unteroffiziers oder des Literaturprofessors oder der Krankenschwester. Und wir sagten, dass der Homo sapiens die Tür nicht sucht, um das tausendjährige Reich zu betreten, auch wenn das gar nicht schlecht wäre, durchaus nicht, sondern nur, um sie hinter seinem Rücken zumachen zu können und mit dem Hinterteil zu wackeln wie ein ausgelassener Hund, in der Gewissheit, dass der Schuh des verfluchten Lebens da draußen bleibt, gegen eine verschlossene Tür donnert und dass man nun mit einem Seufzer der Erleichterung den armen Knopf am Arsch aufmachen kann und aufstehen und spazieren gehen zwischen all den Blumen im Garten und sich hinsetzen und 5000 Jahre lang eine Wolke betrachten oder 20.000, wenn das möglich ist und niemand sich aufregt und, wenn eine Chance besteht, im Garten bleiben und die Blümchen ansehen. Von Zeit zu Zeit gibt es unter der Legion derer, die ihren Hintern mit beiden Händen festhalten, einen, der die Tür nicht nur deshalb schließen möchte, weil er sich vor den Fußtritten der drei traditionellen Dimensionen schützen will, nicht gerechnet die aus den kantischen Kategorien und dem mehr als verrotteten Satz vom zureichenden Grund,
und anderen unausrottbaren Narreteien resultierenden Fußtritte. Vielmehr glauben besagte Individuen im Verein mit anderen Irren, dass wir gar nicht auf der Welt sind, dass unsere Riesenväter uns in einen Narrenzug haben fallen lassen, aus dem man heraus muss, will man nicht als Reiterstandbild enden oder in einen vorbildlichen Großvater verwandelt werden. Dass aber nichts verloren ist, wenn man nur endlich den Mut hat zu verkünden, dass alles verloren ist und man von neuem anfangen muss, wie jene berühmten Arbeiter, die an einem Augustmorgen des Jahres 1907 feststellen mussten, dass sie den Tunnel durch den Monte Brasco in eine falsche Richtung gegraben hatten und dass sie mehr als 15 Meter von der Stelle entfernt herauskommen würden, zu der hin die jugoslawischen Arbeiter von Dubljevna ausgruben. Und was taten die berühmten Arbeiter? Die berühmten Arbeiter ließen ihren Tunnel, wie er war, stiegen ans Tageslicht herauf und nachdem sie die Sache Tage und Nächte lang in mehreren piemontesischen Kantinen besprochen hatten, fingen sie auf eigene Faust und auf eigenes Risiko an einer anderen Stelle des Brasco an zu graben. Sie gruben sich vorwärts, ohne sich um die jugoslawischen Arbeiter zu kümmern, und nach 4 Monaten und 5 Tagen hatten sie den südlichen Teil von Dubljevna erreicht. Zur nicht geringen Überraschung eines pensionierten Schullehrers, der sie vor seinem Haus in Höhe des Badezimmers auftauchen sah. Fürwahr ein löbliches Beispiel, dem die Arbeiter in Dubljevna hätten folgen sollen. Wenn man auch nicht umhin kann, zuzugeben, dass die berühmten Arbeiter ihnen ihre Absichten nicht mitgeteilt hatten. Anstatt sich darauf zu versteifen, den Anschluss an einen nicht existierenden Tunnel zu finden, wie so viele Dichter das tun, die mehr als die Hälfte ihrer Körperlänge aus dem Fenster ihres Wohnzimmers rausstrecken, zu fortgeschrittener Nachtstunde. Wenn Sie wollen, lachen Sie ruhig, im guten Glauben, es sei ein Scherz, aber wir meinen es ernst. Das Lachen allein hat mehr nützliche Tunnels gegraben als alle Tränen der Erde. Auch wenn das den Dickschädeln nicht passt, die partout glauben, dass Melpomene fruchtbarer sei als Queen Mab. Ein für allemal, es wäre gut, wenn wir uns in dieser Materie uneinig würden. Vielleicht gibt es einen Ausweg, aber dieser Ausweg sollte ein Eingang sein. Vielleicht gibt es ein 1000-jähriges Reich, aber durch die Flucht vor einem feindlichen Angriff stürmt man noch keine Festung. Bis jetzt flüchtet dieses Jahrhundert vor einer Menge von Dingen. Es sucht Türen und zuweilen rennt es sie ein. Was hernach geschieht, weiß man nicht. Manche haben es vielleicht erreicht zu sehen und sind umgekommen und auf der Stelle ausgelöscht worden vom großen schwarzen Vergessen. Andere haben sich mit der kleinen Flucht begnügt, dem Häuschen im Grünen, dem literarischen oder wissenschaftlichen Spezialistentum, dem Tourismus. Man plant die Fluchtwege, technologisiert sie, tüftelt sie aus mit dem Modulor oder dem Nylon-Lineal. Dummköpfe gibt es, die immer noch glauben, dass Saufen eine Methode sein könnte oder Mescalin oder die Homosexualität. Jede an sich wunderbare oder belanglose Sache, die jedoch stupiderweise zum System erhoben wird, zum Schlüssel für das Königreich. Möglicherweise steckt in dieser eine andere Welt, aber wir werden sie nicht finden, wenn wir ihre Silhouette aus der fantastischen Geschäftigkeit der Tage und Leben schneiden. Wir werden sie weder in der Atrophie noch in der Hypertrophie finden. Atrophie heißt so viel wie verkümmern, Verkümmerung, Hypertrophie, ein übermäßiges Wachstum, übermäßiges Wuchern. Jene Welt gibt es nicht, man muss sie erschaffen wie einen Phönix. Es gibt jene Welt in dieser, aber so wie Wasser im Sauerstoff und im Wasserstoff oder wie auf den Seiten 78, 457, 3, 271, 688, 75 und 456 des Wörterbuchs der Spanischen Akademie, wo alles steht, was man braucht, um einen bestimmten Elfsilber von Garcilaso zu schreiben. Sagen wir, die Welt ist eine Figur, man muss sie lesen. Mit Lesen meinen wir, sie zu erzeugen. Für wen hätte ein Lexikon um seiner selbst willen einen Wert, wenn aus zerbrechlicher Alchemie, aus Osmosen und Mischungen einfacher Elemente schließlich Beatrice am Ufer des Flusses entsteht? Wie sollte man dann nicht voller Erstaunen ahnen, was wiederum aus ihr entstehen könnte? Was für eine unnütze Aufgabe ist die des Menschen, der Friseur seiner selbst bis zum Erbrechen seinen 14-tägigen Haarschnitt wiederholt, den Tisch immer gleich deckt, immer wieder das tut, was er getan hat, immer dieselbe Tageszeitung kauft, die gleichen Prinzipien auf die gleichen Umstände anwendet. Es ist möglich, dass es ein tausendjähriges Reich gibt. Aber sollten wir tatsächlich einmal hineingelangen und dieses Reich sein, wird es nicht länger so heißen. Solange wir der Zeit nicht die Peitsche der Geschichte entrissen haben, solange wir kein Ende gemacht haben mit der Geschwulst so vieler, so lange bis, werden wir die Schönheit als einen Zweck ansehen und den Frieden als ein Desideratum. Wir werden immer diesseits der Tür stehen, wo es einem durchaus nicht immer schlecht geht, wo viele Leute ein befriedigendes Leben finden. Stattliche Gehälter, Literatur von hoher Qualität, Stereoklänge, warum also sich beunruhigen, wenn doch die Welt vermutlich endlich ist, die Geschichte sich dem optimalen Punkt nähert, die menschliche Rasse aus dem Mittelalter aufbricht und die kybernetische Ära betritt. Tout va très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, tout va très bien. Alles geht sehr gut. Im Übrigen muss man schwachsinnig sein, muss Dichter sein, muss auf dem Mond leben, wenn man sich länger als 5 Minuten mit diesen Nostalgien abgibt, die sich im Handumdrehen abtun lassen. Jede Versammlung internationaler Manager oder Männer der Wissenschaft, jeder neue künstliche Satellit, jedes neue Hormon oder jeder Atomreaktor walzen ein wenig mehr diese trügerischen Hoffnungen platt. Das Reich wird aus Plastik sein, das steht fest. Und die Welt muss sich durchaus nicht erst in einen Albtraum nach Orwell oder Huxley verwandeln. Es wird viel schlimmer sein, es wird eine köstliche Welt sein, nach dem Maß ihrer Bewohner, ohne eine Mücke, ohne einen Analphabeten, mit Riesenhühnern, die bestimmt 18 Beine haben werden und jedes wird lecker schmecken, mit ferngesteuerten Badezimmern und je nach Wochentag verschiedenfarbigem Wasser. Eine zarte Aufmerksamkeit des nationalen Hygienedienstes. Mit Fernsehen in jedem Zimmer, großen tropischen Landschaften beispielsweise für die Bewohner von Reykjavik und Ansichten von Iglus für Havanna. Subtile Kompensationen, die jede Auflehnung besänftigen und so weiter. Mit anderen Worten, eine befriedigende Welt für vernünftige Leute. Und wird einer in ihr übrig bleiben, ein einziger, der nicht vernünftig wäre? In irgendeinem Winkel eine Spur des vergessenen Reiches. In irgendeinem gewaltsamen Tod die Strafe, sich des Reiches erinnert zu haben. In irgendeinem Lachen, irgendeiner Träne, das Weiterleben des Reichs. Im Grunde sieht es nicht so aus, als würde der Mensch den Menschen schließlich töten. Er wird ihm entkommen, das Steuer der elektronischen Maschine, der Weltraumrakete an sich reißen. Er wird ihm ein Bein stellen und dann sollen sie sehen, ob sie ihn kriegen, wenn sie können. Alles kann man umbringen, nur nicht die Sehnsucht nach dem Reich. Wir tragen sie in der Farbe unserer Augen, in jeder Liebe, in allem, was tief innen quält und befreit und trübt. Wishful thinking. Vielleicht, aber das ist eine andere mögliche Definition des ungefiederten Zweifüßlers. Soweit, so gut. Ja, und dazu kann ich jetzt nicht viel mehr sagen. Dieses tausendjährige Reich war natürlich ein Begriff der Nazis, was jetzt aber nicht, denke ich, nicht auf die Nazis bezogen ist in diesem Text von Cortázar, sondern auf diese grundmenschliche Sehnsucht, dieses universelle Gefühl, sich zu sehen nach einem Eden, nach einer anderen Welt hinter dieser Tür. Und ja, dieses Verlorensein in dieser Welt, die sich immer mehr technisiert und diese absurden Phantasmen da aufbaut. Iglus in Havanna. Ja, was ist das für eine Welt? Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, muss hier schnell zum Schluss kommen. Aber vielleicht kann ich noch ein eigenes Gedicht vorlesen. Da muss ich mich nur schon vorab entschuldigen. Ja, das ist nicht rassistisch. Auch wenn es so klingt, vielleicht, was ich da von den Afrikanern schreibe. Grundsätzlich ist der Sex ja aber ein wichtiges Thema. Und diese Frage der sexuellen Konkurrenz, die ich da auch aufgeworfen habe, inwiefern ist das Sexsystem dem Marktsystem gleichgeordnet oder ebenso brutal, wie Michelle Uhlbeck schreibt. Nun ja, in diese Richtung gehen also diese Gedanken, dass hier in der Überlegenheit unserer Industrien, sagen wir mal, in der nördlichen westlichen Welt, da liegt auch so eine gewisse Verachtung für diese anderen Menschen in den südlicheren Gefilden drin und so eine gewisse Angst, dass die uns aber nicht einholen sollten, dass die nicht aufholen sollten. Da ist so eine gewisse sexuelle Komponente auch im Spiel. Ist hier nur meine steile These, dass man sich auch überlegen fühlen will oder sich abgesichert fühlen will, dass man immer auf dieser sexuellen Ebene gut gepampert ist und da nicht so unter Druck gesetzt wird. Aber ja, wie dem auch sei, das sind also... Okay, ist natürlich rassistisch, ja, aber ich will nur diesen Rassismus, diesen grundlegenden Offenlegen, der so Teil des Systems ist. Wie ich sagte, dass wir uns hier absichern und eben nicht mit den Afrikanern unser Wissen teilen wollen, wie man die Industrien und die staatliche Verwaltung so effizient betreibt, dass wir denen nicht unter die Arme greifen wollen und sagen wollen, da müssen wir aber Programme aufsetzen, dass wir hier die Industrie bei euch auch vor Ort bauen und euch nicht nur unsere Produkte verkaufen, so wie ja durch diese Handelsabkommen etc. selbst sehr einfache Produkte wie Butter nach Afrika verkauft werden von der EU und so weiter. Aber ja, das auf der einen wirtschaftlichen Seite, das ist also auch Rassismus. Aber auch auf der sexuellen Ebene, denke ich, gibt es einen Rassismus. Und ja, das kommt dann hervor in diesem Gedicht, das wollte ich hier kurz anmerken. Aber egal, das lege ich einfach vor, weil ich es geschrieben habe, glaube ich, im Flugzeug, als ich im Flugzeug saß, auf dem Rückflug nach Deutschland von Argentinien. Deutschland. Hässliches Land. Nun kehr ich zurück und bin drum bedrückt. Du kotzt mich an. Das einzige Gut, Geld, lässt sich dort verdienen. Wem das reichen kann? Sehr, sehr vielen, viel zu vielen. Alles ist ein Zusammenhang, Deutschland, die Welt, wo es schlecht läuft, wo es gefällt. Läuft's in Deutschland so gut, aber in Uganda recht schlecht, da überkommt mich die Wut, das ist doch alles Geflecht. Kein Land ist eine Insel, wir alle sind Teil der Erde. Und wo legst du nieder den Pinsel, da hoffentlich grün es werde. Der Deutsche will bumsen, die geile Afrikanerin wär nach seinem Geschmack. Nichts daran ist verwerflich, wenn nur er dem Afrikaner auch lässt was ab. Bau die Fabriken, kurbel die Wirtschaft an, nur so kommen wir alle mal dran. Alles andere ist feige, bleiches Geschreibe. Du, Weißer, glaubst dich überlegen, doch siehst du, die Welt muss dich übergeben. Eine lebenswerte Erde kann nur sein, wo für alle ein Platz, Arbeit und Würde. Das sind nicht nur Worte, das sind meine Taten. Mit meiner Kohorte werde ich mich zum Kampfe vorwagen. Um Gleichheit endlich zu erringen, um nicht mehr bloß zu singen. Derweil nimmt mein Gedicht. Die kommunistische Revolution gibt es noch nicht. Ja, mit diesem Gedicht, das reicht dann hier. Hoffentlich bereitet euch das eine sanfte Landung. Und ich verabschiede mich hier von meinem Standpunkt, von meinem Programm, meiner Berufung, die ich heute wieder erfüllt habe, mit Bravour. Oder ja, wie auch immer. Und sage euch, die Nacht senkt sich hier schon herab vor meinem Fenster. Ich genieße hier den dunkelblauen Abendhimmel und bin einfach ja jetzt doch ganz glücklich, in Deutschland zu sein, das nicht so hässlich ist, wie ich da schrieb. Ja, vom Klima her ist es ein bisschen bedrückend manchmal, aber jetzt kommt doch dieser wunderbare Frühling. Jetzt, der April macht, was er will, ist dieses Sprichwort. Aber jetzt kommt dann, glaube ich, die sonnigere Zeit und der April führt uns hier eher Richtung Sommer. Damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören bei Tischlein, deck dich.